Hier, werf alles wieder an. So. Okay, läuft. Oh, wir sind richtig gut im Klatschen heute. Also auch vor 14 Tagen.
Läuft, also hast du beide Mikros gecheckt?
Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden und meistens auch in Berlin laufen. Einige Strecken haben wir auch in Brandenburg gelaufen. Aber wir wohnen in Berlin, deswegen treffen wir uns immer alle 14 Tage und gehen ein Thema durch, was der eine dem anderen vorträgt. Und das ist eigentlich Podcast. Und wir sind ein Sammelsurium aus verschiedenen Themen. Die letzten beiden Folgen, die ich, Flo, bestritten habe, haben sich um Biologie und Tiefsee und so weiter gedreht. Aber meistens machen wir doch Film.
Ja, meistens machen wir Film, aber wir hatten auch immer meine Buchserie. Ich hatte jetzt ja meine Dan Simmons-Serie und dann zwischendrin auch nochmal The Expanse. Über die letzten drei Bücher, die nicht verfilmt wurden, hatte ich ja auch eine Folge. Aber das ist jetzt alles abgeschlossen.
Das ist abgeschlossen. Und wenn wir einen Medienberater hätten, marketingmäßig, der würde sagen, ihr seid so unspezifisch vom Profil, ihr müsst euch doch mal überlegen, was ihr richtig machen wollt.
Also ich würde fragen, was wollt ihr eigentlich machen? Genau so haben wir uns dann ja auch gegründet. Oder worum geht's eigentlich? Was ist eigentlich? Weißt du, was eigentlich? Also das war ja ein bisschen auch die Idee vom Namen eigentlich.
Eigentlich. Eigentlich, also ich bin eigentlich Flo und neben mir läuft
Mitch.
Und wie gesagt, wir erscheinen alle 14 Tage in diesem Format, laufen wir eine Strecke ab und manchmal reißen wir uns aus der Geschichte raus, um irgendwelche Phänomene auf der Strecke zu besprechen, die uns irgendwie interessieren. Und jetzt sind wir auch wieder im Prenzlauer Berg und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir wollen in Richtung Humboldthain laufen. Humboldthain hatten wir auch schon mal belaufen. Das ist einer der letzten stehenden Flaktürme von Berlin. Ist das Humboldthain obendrauf. Da hatten wir meine Geschichte über die Fuchsgeister in Japan besprochen. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Das
ist schon lange her, ja. Ja. Vielleicht schaffen wir es aber bis da. Wobei, je nachdem, wie schnell ich bin oder wie langsam.
Wir schauen mal. Wir lassen uns Zeit. Heute, Mitch, hast du was mitgebracht. Ich bin gespannt, du hast mir nichts erzählt. Manchmal erzählt der eine dem anderen, worum es geht und dann kann sich der andere auch entsprechend vorbereiten oder was dazu beitragen. Aber heute bin ich nackig.
Ja, stimmt. Gut, dass wir ein Podcast sind und kein Video. Nee, er ist nicht nackig. Ja, ich habe was vorbereitet, mir ging es so ein bisschen, dass ich gar nicht so viel vorbereiten konnte, weil ich mich die ganze Zeit mit Dingen beschäftigen muss und alle meine freie Zeit mich mit etwas anderem beschäftigt habe und dann irgendwann entschieden habe, dann mache ich doch dieses andere, nicht das berufliche, aber dieses andere, dieses Hobbymäßige, was ich mir da jetzt so gerade sowieso reingeschaufelt habe. Und dann geht's aber leider wieder um, du weißt schon, worum es geht.
Um Tonabnehmer.
Ja,
genau. Ja, mein Lieblingsthema.
Ja, genau. Wenn ihr jetzt wiederum ein Video hättet, dann könnt ihr sehen, wie neben mir, um auf seine letzte Folge zu referieren, gerade der Herzschlag von Flo langsamer wird, die Augen sich schließen. Und er einfach jetzt mich als seinen parasitären Kollegen, als Audio-Guide benutzt und einfach neben mir hertattelt. Die Augen glasen zu wie der Grönlandhai.
Und ich meinen Rekord im Pulsschlag beim Gehen aufstelle, nämlich wie tief kann ich gehen.
Ja, aber es ist wirklich, insofern habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach mal vielleicht aber auch ein bisschen für mich, um jetzt mal zu gucken, ob es danach auch wirklich kleben bleibt. Weil ich kenne das von mir, vielleicht kennst du es von dir oder von mir auch, dass es immer so Projektideen gibt, die so kreisen und dann wird irgendwie doch nie was draus. Meistens genau dann, wenn man dachte, ich mache das jetzt wirklich und dann investiert man in irgendwas und danach ist dann irgendwie fällt das Ganze wieder vom Tisch und man ist irgendwo woanders wieder interessiert.
Aber es gibt Artefakte, ne? Es gibt ja schon Artefakte aus deinem Projekt, nämlich den Kuckuckcaster, oder?
Ja, das ist ja nicht direkt Tonabnehmer, aber das war auch so ein bisschen der Hintergrund, weil ich gemerkt habe, ich hatte dieses Kuckuckcaster-Projekt, da geht es darum, dass man die am meisten hergestellte Gitarrenform in immer wieder leichten Variationen hernimmt, die wirklich jeder kennt. Diese Eric Clapton Gitarre oder wer auch immer. Also diese Gitarre kennt wirklich, diese Form hat man immer irgendwo schon mal gesehen. Und die Kugelcaster war dann die Idee, dass man da alles wegschneidet, was einem nicht gefällt, beziehungsweise konstruktiv gedacht da drin eine Form findet, wie so ein Kuckuck in einem Vogelnest. Da ist der Kuckuckcaster in every Stratocaster. Also man kann da einfach Dinge wegnehmen und bekommt dann eine neue Form, die in sich selbst aber auch wieder natürlich begrenzt ist, aber in sich aber auch geschlossen, dass man da wirklich was Eigenes schafft.
Ne? Aber nochmal ganz kurz, Sidekick zur letzten Folge. Wir wissen, dass der Kuckuck auch eine symbiotische Lebensform betreibt, nämlich Parasitismus. Ne? Also das heißt, ein Kuckuck, der wirft ja alle Jungvögel aus dem Nest. Ne? Das ist die Frage, was wird da aus dem Nest von der Gitarre geworfen?
Ja, die, wenn es eine parasitäre Sache zwischen mir und der Stratocaster ist, ich weiß gar nicht genau. Also ich arbeite gerne an E-Gitarren. Ich hatte keinen Bock, wirklich Gitarren von Grund auf zu bauen. Ich hatte eine eigene Gitarre und dann war es so ein bisschen vielleicht auch eine Möglichkeit für mich, das leichter zu machen, mit Gitarren arbeiten zu dürfen, Neues herzustellen, ohne dass man alles herstellen muss. Man kann einfach Sachen wegnehmen, kann es ein bisschen umbauen. Ich hatte dann diesen Workshop, das war letztes Jahr im November, und ich habe immer noch drei Roh-Gitarren, die auf der Webseite noch nicht wirklich dokumentiert sind, weil die einfach nicht fertig werden. Ich habe nicht Zeit dafür. Ich habe halt nicht die Werkstatt dafür, wirklich zu bauen. Ich habe das dann immer gemacht, wenn ich bei meinen Eltern mal war, bei meinem Vater in der Werkstatt ging das. Aber ich habe halt gemerkt, ich möchte mit Gitarren zu tun haben. Diese Idee von Kuckuckcaster wird bleiben, aber ich kann das nicht wirklich so machen, dass es mich glücklich macht. Also ich krieg's einfach weder räumlich noch zeitlich gut hin. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen abgedriftet und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich gerade wirklich eben für dieses, du hast Tonabnehmer gesagt, was ich interessant fand. Ich dachte, du sagst Stromgitarre.
Ja.
Das ist ein Überbegriff, weil das war die Serie. Aber es waren dann in der Tat diese Tonabnehmer-Dinge, die mich so sehr beschäftigt haben. In der einen Stromgitarrenfolge hatte ich das ja auch schon mal versucht, so ein bisschen darzustellen, wie das funktioniert und so weiter. Die Faszination ist auf dich nicht übergesprungen.
Nee, du hast mich auch gerügt neulich. Als wir zu meinem Geburtstag hatte ich hier eingeladen ins Museum, da waren wir im Hamburger Bahnhof und da war so eine Installation aufgebaut, wo dann so sämtliche so Instrumente oder Saiten, eher einzelne Saiten im Raum aufgespannt waren. Und wenn du dann gezupft hast, dann hast du über den Lautsprecher das Zupfen gehört in der Verzerrung und dann hast du mich gerügt, wo ich dann gesagt habe, da muss doch irgendwo ein Tonabnehmer sein. Und man hat aber dieses Metallflättchen nicht gesehen, beziehungsweise das Magnetfeld. Und man meinte so, nee, da ist ein Mikro hinter. Du weißt ja, doch, wie das funktioniert,
oder? Ja, das natürlich auch ein Tonabnehmer ist. Aber das Ding ist, unter der schwingenden Seite war einfach kein...
War nicht sichtbar.
Kein, ne? Tonabnehmer. Bei der E-Gitarre, für die zumindest Bock haben, sich ein bisschen mit reinzudenken, eine E-Gitarre funktioniert so, also eine elektrische Gitarre, in der Regel funktioniert sie so, dass die Stahlseite der Gitarre schwingt. Unter dieser Stahlseite sind die Tonabnehmer, die bestehen aus Magneten und einer Spule. Und die Schwingung der Stahlseite verändert das Magnetfeld und die Veränderung des Magnetfeldes wiederum, die generiert dann einen Wechselstrom in der Spule. Und dieser Wechselstrom bildet einfach die Seitenschwingung ab. Und so kann man ohne ein Mikrofon, also ohne akustische Wellen, kann man aus der schwingenden Seite ein Signal erzeugen, was das ist, was man auf der Gitarre spielt. Aber man braucht eben nicht die Luft als Medium.
Ja. Oder ganz kurz, hier Laufstrecke, Ausstieg. Ich habe hier eben dieses Gebäude fotografiert. Und hier hat in den 90ern der Film Sommer vom Balkon drin gespielt.
Ah, echt?
Ja. Von?
Dresen,
genau.
Aber den fand ich nicht so gut.
Ich fand den super. Das war ja so das erste, also die 90er, das erste so. Es gab ja dann die halbe Treppe, das war so das Dresen-Gefühl, was so das 90er-Jahre-Gefühl Berlin, so, naja, das ist Frankfurt, oder? Aber was so sehr stark dieses Zeitgefühl so eingefangen hat. Und ich fand, Sommer vom Balkon hat auch so ein typisches Berlin-Feeling der 90er konserviert. Hm. Ich weiß nicht, ich müsste den nochmal sehen. Ich habe den, glaube ich, wirklich nur damals gesehen und nicht noch einmal.
Ja, wir sind jetzt am Helmholtzplatz.
Wir sind am Helmholtzplatz, richtig.
Da gab es auch, um jetzt noch in der Tour gleich zu bleiben, ich erinnere mich auch in den 90er Jahren, gab es hier so eine kollaborative Think Tank-Idee, dass man die Neugestaltung des Helmholtzplatzes doch den Leuten in Auftrag gibt, die auch davon Nutzen haben. Und dann wurden hier so Workshops gemacht. Und dann war aber zum Schluss der Wunsch, dass eben auch Obdachlose, die den Platz hier benutzen, dass die wurden wohl an die Wand geredet von allen anderen Leuten, die jetzt dafür gesorgt haben, dass hier das Café ist mit koffeinfreiem Latte Macchiato. Und
das war quasi das Epizentrum der Gentrifizierung ist hier in den 90ern.
Ging so ein bisschen los, ja. Und das war wohl so ein frühes Zeichen davon, dass die Leute, die einfach hier auch Teilhabe suchten, dass die in den Kommunikationsformen, die man bedienen musste, um mitreden zu dürfen, nicht gut aufgehoben waren und auch niemand sich scheinbar die Mühe gemacht hat, andere Formen bereitzustellen.
Ja, also man muss aber auch sagen, wir sind ja gerade so im Frühling, also jetzt ist einer der ersten Frühlingstage von Berlin, ja, wo die Leute draußen hängen. Es ist kurz vor Mai. Und ich weiß noch, dass auch in den 90ern neben dem Oranienplatz oder dem Bethanien hier in der Walpurgisnacht die ganzen Krawalle losgegangen sind. Helmholtzplatz war immer auch so ein 1. Mai, tanzenden Mai-Risiko und wo dann halt noch die Berliner Polizei keine Deeskalationstaktik gefahren ist, sondern wo es ganz schön heiß herging damals.
Ja.
So, jetzt müssen wir wieder zur schwingenden Seite zurück, ne?
Die schwingende Seite, the swinging string. Erinnert mich das einmal, glaube ich, das war aber nicht hier, sondern wie heißt noch der andere Platz am 1. Mai? An der Walpurgisnacht, der Platz, da war auch dieses besetzte Haus, ein Café und eher Eberswalder Straße da vorne. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber da war das wohl so, dass die als Deeskalationsstrategie aus diesem Walpurgisnacht mal versucht hatten, dann einfach so ein Familienfest zu machen. Es ging nachmittags los mit der Swingband der Polizei. Und es hat wohl wirklich funktioniert. Also das hat einfach die Swingband der Polizei das Ganze, um wieder beim Swinging und Schwingen zu bleiben, die ganze Atmosphäre in bestimmte Schwingungen versetzt hat, die dann die Leute, die jetzt für eine andere Form des Feierns kamen, vielleicht schon vertrieben hat. Und die waren dann vielleicht alle hier am
Herbst. Genau. Das ist das Uncoolste, was du sagen kannst. Ich war bei der Big Band der Polizei an der Walpurgisnacht.
Es gab Thüringer Würstchen, die waren echt gut. Doch, glaub mir. Ja. Gut, aber zurück zu meinem Thema. Also wir sind eben im Sommer, deshalb sind wir einfach so ein bisschen am Quatschen. Aber ich hab mir vorgenommen, jetzt mal so zu tun, als ob es wirklich wahr wird, dieses Projekt. Und habe gedacht, ich werde nicht mehr in diese Kuckuckcaster-Sache so einsteigen, dass ich da wirklich Workshops und sonst was anbiete. Ich hatte ja den einen im November im Kindle Berlin mit dem Art Critics Orchestra. Da war ich auch quasi parasitär, weil das ACO war eingeladen oder wir waren eingeladen. Ich habe dann einfach die Kuckuckcaster da mit ins Boot geholt.
Und du hast auch da so ein... eine Prominenz aus der Musikgeschichte. Ich habe ein Bild gesehen von dir und dem Sänger von Fehlfarben.
Ja, genau, der war Gast. Von denen haben wir auch gespielt. Herrenreiter und People Got the Power war sein Wunschsong, den wir dann auch gespielt haben. Das stimmt, das war zum Abschluss am Live-Konzert. Aber jetzt ist es so, dass ich dann diese Gitarre so ein bisschen hinter mir lasse und jetzt aber mir fest vorgenommen habe, ich sag's jetzt mal einfach hier, ich werde jetzt Tonabnehmer herstellen.
Okay.
Die Idee ist jetzt nicht nur einfach darüber zu
wissen. Stückproduktion, wie viel im Jahr?
Ja, das ist nämlich die andere Frage. Aber es wird wohl so sein, ich habe auch schon ein Design im Kopf, das kann ich mir nicht verraten, sonst das muss ich ja...
Ja, das ist ein Betriebsgeheimnis.
Betriebsgeheimnis. Aber ich habe vielleicht schon einen Namen. Und zwar, weil wir The Expanse die ganze Zeit hatten. Und irgendwie hatte ich dann Three Expanse, weil es gibt ja Single Coil und Humbucker Pickups mit, das hier kann man der anderen Folge nachhören, mit zwei Spulen, die dafür sorgen sollen, sich gegenseitig zu helfen, die die Nebengeräusche zu unterdrücken. Und mein Design hat 3 Spulen. Aber es gibt schon 3 Spulen im Tonabnehmer Design, aber das ist jetzt nochmal anders. Und ich habe es nicht gefunden. Es würde mich wundern, wenn es es nicht schon gibt, aber vielleicht gibt es es wirklich noch nicht. Und ich habe es einfach nur nicht gefunden.
Okay, aber ist das so, dass mehr bringt?
Das was?
Oder dass mehr bringt? Also, oder kriegst du nicht da irgendwie, wenn du 3 Dinger hast, dann zu starke Indifferenzen oder Störungen rein?
Ja, es ist so, dass die Spulen, also es gibt unterschiedlichste Designs, ne? Das hatte ich auch schon mal gesagt, es gibt das einfachste Design ist wirklich, dass es so eine Schleife ist, in der ein Magnet drin hängt und da wird unglaublich wenig Strom nur erzeugt, weil das wirklich nur eine Umrundung macht um den Magneten drumherum.
Ja, das hatten wir, das kann man nachhören.
In Alumitone, das ist der, in der Alumitone heißt der, Tonabnehmer, die Technik und da ist es so, bei allen Systemen geht es ja immer darum, dass man ein relativ geringes Signal dann groß genug macht, dass man das über eine Leitung ein bisschen verstärker bringen kann. Da gibt es unterschiedliche Wege. Und in der Regel kann man das eben so transformieren, wie halt so ein Trafo. Und so haben die das dann auch gemacht, dass die dann einfach nur eine Schleife haben. Die hat in sich keine Störgeräusche, weil es eben nicht so viele Windungen sind, die da offen liegen, um alle möglichen Radiofrequenzen und alles Mögliche aufzusammeln. Sondern der Trafo, der dieses Signal hochrechnet, der kann einfach gut verpackt mit an der Seite so abgelegt werden. Und der ist gut geschildet und der nimmt eben keine Radiowellen auf. Nur das minimale Signal, was durch diese eine Schleife kommt, wird dann halt hochgeboostet und hat dann im Endeffekt auch wieder die Möglichkeit, dass man das passiv, also ohne eigene Verstärker, ohne Batterie, ohne Stromversorgung, dass das passiv von der Seite über diese eine Schleife durch den Trafo bis in den Stecker im Verstärker dann diese Seite abbildet, das Schwingen abbildet. Aber ich hatte gedacht, ich nehme mir heute mal so einen Teil raus, den ich selber ein bisschen besser verstehen wollte. Und zwar geht es dabei um den Kondensator. Der Kondensator und wie komme ich auf diesen Kondensator? Es gibt eben, wenn man sich mit diesem Wickeln von Tonabnehmern beschäftigt, dann gibt es immer diese Möglichkeit, so selbstgewickelte Tonabnehmer, also Handwound heißt es dann. Ne? Was nicht heißt, dass man jetzt diese 8000 Umdrehungen selber mit der Hand da drum rumlegt, sondern dass man die Führung des Drahts von rechts nach links auf so einer Wickelmaschine, dass man das alles mit der Hand macht und dann eben sehr unregelmäßig, nicht so maschinell sortiert, dass jede Schicht quasi gleich ist und übereinander liegt, sondern es wird Scatterwound, heißt das auch. Also, dass es so ein bisschen durcheinander geht. Und angeblich sei es halt so, dass das besser klingt als maschinengeführte Sachen. Und es gibt dann angeblich eben auch diesen Beweis, weil Fender, wo auch die Stratocaster herkommt, haben diese Single-Coil-Tonabnehmer, die wurden bis Fender als Brand an CBS verkauft wurde. Erst dann wurde umgestellt von Scatterwound auf Machinewound. Und da hat man dann einfach eine deutliche Veränderung der Qualität des Sounds wahrgenommen. Und hat das Gefühl, früher war das alles lebendiger, irgendwie obertonreicher, klang irgendwie besser. Und so richtig erklären konnte man sich das aber anfangs nicht. Und da habe ich mich dann so ein bisschen reingelesen und kam dann eben auf dieses Thema des Kondensators. Und zwar ist es so, dass wenn ich eine Spule habe, dann ist diese Spule eben nicht nur einfach etwas, wo Strom durchläuft, sondern, und da sind wir dann eben in diesem Feldthema drin, das ist halt, da entsteht ein Feld. Dadurch, dass in der Spule Magnetfelder entstehen, wenn Ströme durchfließen und da drin irgendwas wirksam ist. Also es ist quasi so, dass es nicht so ist wie Wasser, was durch einen Schlauch geht. Und das erste Mal, als mir das irgendwie so anschaulich klar wurde, war ich noch viel zu klein, um das zu kapieren. Das war noch in der Grundschule. Aber ich möchte das gerne anekdotenhaft erzählen. Ich sprach vorhin schon von dem Werkzeugkeller bei meinen Werkstatt bei meinen Eltern. Jetzt bin ich auf der Terrasse bei meinen Eltern. Da hatte mein Vater und ich glaube, es war der Onkel Willi. Die haben beide Elektrotechnik studiert. Die haben eine große, schwere Maschine zum Steinplatten schneiden und Steine schneiden besorgt. Diese Maschine hat jetzt kein, also hatte noch so einen normalen 220 Volt Anschluss, aber hat unglaublich viel Leistung gezogen. Und was dann passiert ist, wenn die beiden Elektroingenieure dann die Fliesen schneiden wollten, haben die das Gerät in die Steckdose gesteckt, dann haben sie den Schalter, du konntest da auch nichts irgendwie regulieren, du musst das Ding anmachen und immer wenn sie es angemacht haben, flog sofort die Sicherung raus. Das heißt, bei dem die Sicherung, bei dem Sicherungskasten bei meinen Eltern, die war einfach so sensibel, dass in dem Moment, wenn dieses Gerät, also dieser Motor anlaufen wollte, hat er einfach so viel auf einmal gezogen, dass die Sicherung dachte, es ist ein Kurzschluss, da ist gar kein Gerät dazwischen. Und dann flog die Sicherung
raus. Ja, das ist das Problem, dass damals die Hausanschlüsse auch nur auf, ich glaube, 4 kW oder so ausgelegt sind.
Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall war es so, dass dann standen die beiden da, haben sich so am Kinn gekratzt und hat mein Vater gesagt, weißt du was, ich habe eine Idee und ging los. Und ich guckte halt so als Junge zu, weil es war vielleicht so 8 oder so. Und dann haben die ein zweites Verlängerungskabel geholt und dann haben die aus dem zweiten Kabel einfach so wie so groß vielleicht wie eine Schallplatte, so im Kreis, 30 cm Durchmesser, dann 20 Meter Kabel gelegt, also eine Spule gemacht und dann haben sie das wieder eingesteckt. Und ich stand halt so davor und hatte keine Ahnung von irgendwas. Und dann ging's. Dann ging's halt wirklich. Und ich weiß auch noch so, dass ich total baff war, weil ich gedacht habe, also wie man jetzt dieses Verlängerungskabel hinlegt, es muss doch egal sein, ja, ob ich das jetzt. Aber was halt da drin passiert hat, mein Vater hat gesagt, ja, wenn wir eine Spule machen, das ist Wechselstrom, dann schluckt diese Spule erstmal diese Initialenergie auf. Also es ist wie so eine Form.
Stau.
Von, ja, das ist also das ist wie so ein weicher Start, ne, wenn man die Kupplung langsam kommen lässt und dann den Motor nicht abwirkt, ne, so, um das mal als Bild zu darzustellen. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, krass, ey, da passieren ja Dinge, die wirklich
funktionieren.
Ja, die funktionieren, aber die halt nicht sichtbar sind oder die nicht nachvollziehbar sind.
Ja, Elektrotechnik, ne?
Ja, das war so, das war
sehr
ja,
super. Auch, dass man so Schaltpläne und so weiter daraus ableiten kann. Ja.
Und da ist es halt so, dass es eben diese klassischen Spulen gibt, die in so Single Coils gedreht werden, wo man dann irgendwie sagt, wenn die roh gewickelt werden, so mit der Hand und dann ungenau gewickelt werden, was dann passiert ist, dadurch, dass sie nicht so eng zusammenliegen, haben die eine andere Kapazität. Manche sagen dann, die sind luftiger oder wie auch immer.
Das hast du schon mal in deiner einen Folge erwähnt.
Ja,
ja.
Aber ich habe mich da noch nicht mit dem Kondensator auseinandergesetzt.
Okay, nee, ist richtig.
Weil die Sache, also das ist Luft.
Quasi,
ich will so ein bisschen mehr Wissenschaft reinbringen, obwohl ja. Ich die Wissenschaft auch nicht
aber genau. Aber du willst ja dein Business aufbauen. Das heißt, du hast jetzt schon so ein Dorf in Vietnam angemietet, die ganze Zeit zu wickeln.
Die ganze Zeit habe ich am Wickel. Nee, aber ich bin kurz davor, eine umgebaute Nähmaschine aus dem Internet von jemandem abzukaufen, der scheinbar aufhört damit 100 Meter zu wickeln. Kann auch gut sein, dass ich die dann in ein paar Wochen wieder weitergebe. Du kennst das Problem.
Und die hat auch eine Ungenauigkeit drin, die Nähmaschine?
Die Nähmaschine, also Nähmaschinen sind wohl nicht unüblich für Tonabnehmerwickeln, weil du dann halt so einen Fußregler hast, da kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Und die alten Nähmaschinen auf alle Fälle, die haben ja auch immer noch diesen Teil, der raussteht, der sich dreht, den man auch mit der Hand drehen kann, um die Nadel runterzumachen.
Ja, ja, ja.
Und da wird dann einfach das Plastik oder der Bobbin halt dran geflanscht und dann kann man den da drauf
auf. Das ein bisschen erinnert mich an ein Projekt, was wir zusammen gemacht haben, wo wir eine Tätowiermaschine gebaut haben. Aus dem Klingelmotor von deiner Haustürklingel in der Wollener Straße.
Ja, genau, das stimmt.
Und dann haben wir Cyber-Tattoo. Das ist ja auch, das verbindet uns ja auch.
Können wir jetzt auch
in 90er. Können wir in die 90er packen? Da haben wir.
Our award-winning Internet
Prize. Ja, dafür haben wir auch einen Internetpreis für Kunst im Internet gewonnen. Damals von Extension, von der Kunsthalle Hamburg ausgeschrieben.
Mhm.
Und wir haben im Prinzip eine Maschine, die dann über so einen kleinen Art Plotter, ne? Das hat funktioniert wie ein Plotter, dann diesen Klingelmotor draufgesetzt. Und über so ein Interface vom Computer angesteuert und dann mit primitiven programmatischen Mitteln konnte man dann quasi hoch, runter, diagonal das Ganze, den ganzen Schlitten fahren. Und ich habe dann die Logos von Netscape und Mosaik habe ich dann als Tätowiervorlage bearbeitet.
Ja, das war dann als Vektorenbild. Ne?
Ja.
Also an dem Rechner waren dann zwar noch ein DOS-Programm, glaube ich, da waren einfach Relais dran und die waren an und aus.
Wie hast du denn gekauft bei Konrad oder so?
Ja, genau. Und damit konnte man dann eben so eine Kontrolldatei schreiben, die gesagt hat, dieses Relais anmachen und wie lange man es anmacht.
Ja.
Und dann mussten wir halt, haben wir es halt ausprobiert. Wer es uns nicht glaubt, auch im Link nicht glaubt, der darf in die Hamburger Kunsthalle fahren, weil damals haben wir, was wir dann bei der öffentlichen Vorführung tätowiert haben, auf einem Stück Kunstleder.
Ja.
Der Wortwitz in der Kunsthalle ist mir erst später aufgefallen, aber wir hatten Kunstleder und hatten darauf dann, glaube ich, ein Netscape-Logo gemacht.
Und ein Mosaik, ja.
In der Sammlung der Kupferstichkappen.
Und wir haben eine Vernissage bei dir in der Wohnung gemacht, wo wir dann tatsächlich auf so Schenkel tätowiert haben,
ja,
die wir vom Metzger geholt haben.
Ja, ja, das war, da warst du ein bisschen federführend, das weiß ich noch. Kannst du dich erinnern?
Ja, ich habe die dann beim Metzger geholt und ich habe dann dem Metzger erklärt, ich bräuchte irgendwas, wo noch ein Stückchen Haut dran ist, damit das Möglichste. Das waren die Füße. Ja, es waren die Füße.
Ja, ja. Die waren dann bei mir im Kühlschrank. Ich war zu damaligen Zeit nicht Vegetarier, aber das war schon so vielleicht. Ja.
Aber es hat funktioniert. Also es hat funktioniert. Das war der erste Effekt von dir, den ich auch, wie du gerade beschrieben hast. Es funktioniert. Krass, wusste ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert.
Ja. Und wir hatten, glaube ich, war das in Hamburg oder in Cardiff? Oder ich weiß nicht mehr, irgendwann war mal so ein, es war irgendwo im Englischsprachigen, aber so ein Stage-Manager für die Bühne, wo wir es vorgeführt haben, der gesagt hat, er würde sich das gerne auf sich drauf.
Das war, glaube ich, war das nicht in Chicago?
Das kann sein.
Wo wir da,
ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, es war Englisch. Und dann hat er aber gesehen, wie die Nadel mit dem Kunstleder umgeht.
Ja, das war in Hamburg, glaube ich. Das war, okay.
Aber auf jeden Fall ist es so, dass da ja auch, klar, das war der Klingelmotor, das ist eine Spule, da ist ein Magnet drin. Wenn man dann die Spule anmacht, dann zieht, also nee, kein Magnet drin, sondern eine Spule macht man an, um Eisenkern drumherum, dann entsteht beim Klingeldrücken entsteht ein Magnetfeld. Das Magnetfeld zieht dieses Stückchen Metall an, das dann Bing auf die Klingel geht. Und gleichzeitig unterbricht dieses Bing den Kontakt.
Und dann
schwingt das wieder in der Feder zurück. Aber weil ich unten immer noch drücke, kriegt es dann wieder Strom, macht wieder Bing. Und genauso funktioniert die Tätowiermaschine dann. Also das haben wir ausgebaut, dann in die Tätowiermaschine eingebaut. Und
das ist, glaube ich, so als Trichter für die Tinte, hast du so einen Kuli genommen, ne?
Ja. Ja, es hat funktioniert, aber es wurde nie an Menschen erprobt.
Ja. Okay, jetzt, aber du machst es mit einer Nähmaschine.
Jetzt habe ich eine Nähmaschine, das ist aber nicht mehr ohne Nadel und Faden. Und was mich dann irgendwie interessiert hat, ist eben dieses Thema der Kapazität. Was passiert denn da?
Ja.
Und das fand ich insofern interessant, weil wirklich in diesem Raum, wo die Seite schwingt, das Magnetfeld ist, diese lose übereinander gelegten Kabel eine andere Kapazität erzeugen, als wenn die maschinell nebeneinander gelegt sind. Und wenn die nebeneinander gelegt sind, alle in die gleiche Richtung schauen sozusagen und wirklich, dann ist es wohl so, dass durch den Fluss da ein Effekt des Kondensators entsteht, der dafür sorgt, dass hohe Frequenzen nicht gut durchkommen.
Okay.
Weil das Ganze wird ein bisschen
vorzustellen. Wenn du sagst, alle in die gleiche Richtung schauen, dann habe ich so dieses von meinem Kosmos-Elektrobaukasten, wo das Elektron quasi als zur Veranschaulichung so ein Gesicht hat.
Und wenn die dann durch das war Karius und Baktus.
Sehr ähnlich, waren sehr ähnlich. Aber die hatten auf jeden Fall, war so eine Kugel mit Arm und Bein. Und die konnten dann alle in eine Richtung fließen.
Ja.
Und dann haben sie sich gefreut, wenn sie geflossen sind.
Genau, die fließen. Und es ist so, dass man die sich auch wie so einen Schlauch vorstellen kann, wo du jetzt zum Beispiel Tischtennisbälle drin hast.
Ja.
Voller Tischtennisbälle, Elektronen in diesem Schlauch. Und wenn du auf der einen Seite ein Elektron reinschiebst, dann ploppt auf der anderen Seite eins raus. Ja?
Genau.
Und das ist in der Tat auch so, dass die Elektronen gar nicht Lichtgeschwindigkeit haben, aber trotzdem ein sehr, sehr schnelles Signal weitergegeben wird, weil das genauso funktioniert. Du drückst auf der einen Seite ein Elektron rein, wenn du den Schalter anmachst, und dann passiert auf der anderen Seite gefühlt gleichzeitig etwas. Aber das ist nicht das, was du vorne reingetan hast, sondern das ist halt das, was hinten dran
liegt. Und es ist eine Welle und kein Teilchen, ne?
Es ist genau, das ist so ein bisschen auch das Paradox. Und das wird uns gleich in meiner versuchte Anschaulichkeit begleiten. Wir fangen jetzt nämlich mal bei einem anderen Kondensator an. Also diese Idee, dass es da etwas gibt, was irgendwie mit einem Feld und Strom, der sich nicht berühren kann, dann irgendwelche Sachen aufbaut, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Schwingungen aus so einer Wechselstrom-Sache rausgefiltert werden. Das wird in der Gitarre ganz explizit auch benutzt. Und zwar gibt es die Möglichkeit, bei einer Gitarre mit einem Knopf, bei den meisten minimal mit einem Knopf, die Lautstärke hoch und runter zu drehen. Und mit dem zweiten Knopf, wenn der auf 10 steht, dann ist das komplette Klangspektrum des Tonabnehmers verfügbar. Und wenn man den runterdreht bis 0, dann wird es immer dumpfer. Also die höheren Frequenzen, die werden da gekappt immer mehr. Ne?
Okay.
Und um das herzustellen, wird eben auch ein Kondensator benutzt. Ein Kondensator wird so eingesetzt, dass wenn der auf 10 ist, dann wird er quasi nicht genutzt. Wenn man den aber dann in diesem Potentiometer auf 0 dreht, dann ist es so, dass der Kondensator, der bis zur Erde, also der geht nicht zurück in den Kreislauf, sondern der hat die Möglichkeit, dann der Kondensator ist dann mit Masse verbunden und kann etwas ableiten. Kann also etwas von diesen Schwingungen ableiten gegen Masse und damit wird es dann nicht mehr als Signal wirksam. Aber dieses Ableiten über den Kondensator funktioniert eben so, dass nur die hohen Frequenzen abgeleitet werden. Die tiefen Frequenzen kommen durch den Kondensator nicht durch, weil nämlich eigentlich nichts durch den Kondensator durchkommt, was ich gleich noch mal erklären werde, sondern die hohen Frequenzen abzuleiten, diese Möglichkeit kann man mit diesem Tonregler immer mehr einstellen. So. Und der Kondensator, der Wert des Kondensators bestimmt dann so in gewisser Weise, welcher Frequenzraum maximal dann noch betroffen ist.
Muss der Kondensator immer Masse haben?
Für diese Einstellung hat der Kondensator immer Masse, ja. Weil du brauchst den aber nicht, wenn du diese klangliche Veränderung, ich benutze den nie zum Beispiel, also diese klangliche Veränderung, manche wollen das vielleicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich mache alles immer, also Lautstärke auf 10 und das Ton mache ich eigentlich gar nicht, aber es gibt es halt schon ewig. Kommt eben vielleicht auch noch aus einer Zeit, wo viel von der Toneinstellung wirklich an der Gitarre passierte und weniger über Effektgeräte oder Post-Production, wo man das dann irgendwie noch sich aussuchen kann, wie es dann klingt, sondern man musste das ja in Echtzeit dann machen können. Und wenn dann jemand Solo gespielt hat und ein bisschen Begleitung, dann haben die es vielleicht einfach so ein bisschen zurückgedreht, aber ja, also für mich bräuchte es diesen Volumenregler nicht mehr. Wir sind jetzt gerade gleich am...
Hier ist eine kleine Völkerwanderung.
Ja, ist Wahnsinn. Das ist
wir sind jetzt hier im Friedrich-Jahn-Sportpark.
Beziehungsweise am Mauerpark-Flohmarkt.
Und gehen jetzt zum Mauerpark, was wahrscheinlich für diese Zeit keine gute Idee war, weil es so voll war.
Ja, aber meinst du, dass das hier auch schon vielleicht 1. Mai-Touristen sind?
Sind alles ist hier.
Auf alle Fälle Wochenende.
Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht einen etwas abwegigen Weg in den Mauerpark finden. Da kommt man nicht hoch, ne?
Nee.
Ja, und dann vielleicht nochmal eine kleine Information zur Strecke. Wir werden dann in Richtung Max-Schmeling-Halle laufen. Ne? Max-Schmeling-Halle wurde auch, ich glaube, in 2000ern fertig gebaut, oder? Ist noch nicht so alt.
Genau. Ist es war echt so spät? Ich hätte schon.
Aber vielleicht gab es die auch früher. Was auf jeden Fall hier zum. Das habe ich nochmal in einem Internet gelesen. So, unser Ludwig-Jahn-Sportpark. Das war. Also, er hat auch eine lange Tradition, dieser Park. Das war hier nämlich ein Feld, was in den 1840er Jahren, also Mitte des 19. Jahrhunderts, vom preußischen Heer als Exerzierplatz benutzt wurde. Und dann irgendwann, das war ja noch völlig abgelegen hier, das Feld, ne? Und die haben hier dann irgendwie, keine Ahnung, die haben hier Kampfübungen gemacht und Sportübungen und so weiter. Und irgendwann wurde das hier mehr und mehr umbaut. Und dann war es für das Heer nicht mehr interessant und die haben das dann abgegeben. Und hier entstand der, hier ist der älteste Fußplatz.
Fußballplatz.
Fußballplatz, der durchgängig gespielt wird in der Bundesrepublik.
Ah, okay, wirklich.
Also ja, also durchgängig. Das heißt, hier erst war im Tempelhof war der erste Fußballplatz von Berlin und hier war der zweite, aber hier wird der quasi seit dieser Zeit, das war glaube ich so kurz vor der Jahrhundertwende, also 18. bis 19. Jahrhundert, nee, 19. bis 20. Jahrhundert, wo der dann auch in Betrieb war. Mhm. Und durchweg von Vereinen bespielt wird. Okay, kurze Information zur Strecke.
Das ist total gut. Also jeder hat so seine Themen, bei dir ist es Fußball.
nicht so tief, aber
ich weiß.
Es ist vor allen Dingen immer so diese Exerzierplätze in Berlin. Das finde ich schon ganz spannend.
Polizei und Militär.
Ja.
Wollen wir uns einfach hier oben lang...
Naja, ich dachte, wir gehen also schräg rüber, weil dann kommen wir zu der Schmelinghalle.
Ja. Also wir kamen gerade an einer Sängerin vorbei, die eine Dan-Elektro-Gitarre gespielt hat, die einen berühmten Lipstick-Tonabnehmer haben.
Hast du gehört? Ja,
ja, habe ich gesehen.
Hast du geschmeckt?
Ja, der Lipstick-Tonabnehmer wurde wirklich in Metallhülsen, die für Lippenstifte hergestellt wurden, verbaut. Ja, ja, da kommt er.
Und die waren dann wahrscheinlich so industriell so verfügbar. Das war dann wahrscheinlich einfach von der Produktion her billig,
ja,
die Dinger zu nehmen.
Ich glaube, die wurden wirklich einfach so dann direkt von der Firma gekauft. Man könnte da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, damals vielleicht so alte Medikamentendosen aus Metall noch nehmen oder ja. So. Aber da sind Spulen drin, auch in diesem Lipstick und auch in dem Lautsprecher natürlich. Lautsprecher sind ja im Prinzip das gleiche wie Tonabnehmer, zumindest.
Jetzt machen wir eine kurze Musikpause. Wir sind hier im Atrium vom...
Wir gehen einfach schnell, das ist jetzt nicht... Also wir müssen nicht GEMA zahlen, weil das hier ist ein Zitat, das wir gerade hören. Ja, Zitat vorbei. Das ist lustig, weil auf so einer Metaebene ist die Folge genauso wie mein Umgang mit den Kuckuckas. Ich also will da irgendwie so vorwärts kommen, aber dann irgendwas lenkt immer ab, irgendwas kommt immer dazwischen. Oder jetzt haben wir hier wieder eine Box. Und hier wird auch total viel gebaut. Das ist auch so ein bisschen absurd. Das heißt, alle Menschen werden eigentlich hier in so eine Schneise gepackt. Man kann sich gar nicht irgendwo ausbreiten oder hinsetzen. Jetzt einfach hier so durchziehen.
Ja, hier ist wahrscheinlich auch die chemikalische Belastung im Boden sehr hoch durch die ganzen Drogen von den Wochenenden seit den 2000ern.
Zu DDR-Zeiten, dachte ich mal. Gut, also der Kondensator, den ich gerade beschrieben habe, der soll uns so ein bisschen helfen, dieses Feld zu verstehen, in dem dann so eine Spule herumgeistert, der scheinbar aber dann irgendwie anders funktioniert als der Kondensator selbst. Was wir gerade vor zwei Musikbreaks, was haben wir jetzt hier noch? Achso, jetzt haben wir hier noch einen Magier. Wir sind jetzt in diesem kleinen Atrium. Dieses kleine Atrium am Mauerpark.
And this belt, the most important belt right here, is called the Armistice. And I'm going to get these gentlemen to pull it as tight as they possibly can.
So voll gesehen,
and once they've actually got that lock into place,
super
just
going to
lock my shoulders in so tight.
Gibt es eigentlich noch diese großen Schaukeln? Ja, es gab immer ganz oben diese Schaukeln,
die
so
haben die abgebaut.
Ins Nichtschaukeln, Infinity-Schaukel.
Ja. Aber du hast ja hier um die Ecke gewohnt, ne? Das war ja quasi dein Kiezpark.
Ja, da war die, genau, Wollener Straße war die, die Cyber-Tattoo-Klingel ausgebaut, zweiter Stock rechts.
Ja, deswegen waren wir relativ oft in den 90ern hier noch.
Mhm. Bin mal gespannt, ob wir irgendwelche Rückmeldungen kriegen, was stärker hängen blieb von unserer Tour hier, die Tour Oder das Thema. Aber wir sind
beim Kondensator waren. Wir laden uns wieder auf. Wir laden uns wieder mit der Erzählungskraft.
Du hattest die mit der 51. Folge noch so einen guten Start in die zweiten 50er. und jetzt daddel ich hier so ein bisschen rum. Aber wie gesagt, auf einer Metaebene ist das genauso das Problem. Ich habe dann irgendwelche Läden, dann doch keine Zeit hier und da und dort. Und es ist immer so perforiert. Ja? Also es entsteht quasi keine Konzentration oder, um bei der Tiefsee zu bleiben, nicht dieser Druck, den man dann manchmal braucht, um so Sachen so durchzupushen. Ja, das ist, und, aber deshalb habe ich auch gedacht, Tonabnehmer wickeln ist vielleicht keine schlechte Idee, weil das ist so überschaubar und das Produkt ist irgendwas, was, wie soll ich sagen, für mich schon auch emotional aufgeladen ist. Ich freue mich total drauf, aber es ist nicht notwendig. Eine Gitarre muss ich so zersägen, dass ich von unten die Tonabnehmer einfach reinschieben kann, damit ich dann die Soundsample alle mal so abnehmen kann. Weil das ist eben auch noch so ein Thema, was bei Tonabnehmern wichtig ist, diese Wiederherstellbarkeit oder die Wiederholbarkeit. Ne? Oder wie, um es hier in Berlin zu sagen, die mechanische Reproduzierbarkeit. Ne? Dass man quasi, wenn wir sagen, ein Scatterwound Hand Pickup ist einzigartig und klingt viel besser als ein maschinell gewickelter, dann wissen wir auf alle Fälle eins, nämlich der maschinell gewickelte klingt immer genauso, wie er klingt, weil die Maschine immer das Gleiche macht. Und wenn die Materialien von Magnet oder Drahtdicke sich nicht ändern oder auch die Höhe oder Abstand zu den Magneten, dann wissen wir, dass die eigentlich immer sehr ähnlich klingen. Aber wenn die handgewickelten alle deutlich anders klingen, wie kann ich das dann so machen, dass die auch wiederum gleich gut klingen immer? Ne? Und das ist jetzt bei so modernen Tonabnehmerwickeln schon, ich habe auch schon gefunden, es gibt so Arduino-Projekte, Raspberry Pi noch nicht, obwohl ich da einen rumliegen habe, wo ich das vielleicht dann selber auch mal probiere, wo man das machen kann, dass man die Wicklung selbst, den kompletten Wickelprozess als Pfeil hinterlegt, ein bisschen wie bei Cyber-Tattoo. Ne? Dann sagt er halt nach rechts, links, jetzt wieder so und jetzt so schnell, so langsam.
Dann
wird
also der dann quasi, du hast dann so einen Mikrocontroller, der dann die Wicklung je nach Geschwindigkeit dann steuert.
Ja. Also und aber auch wiederholbar macht. Ne? Das heißt, du könntest dann theoretisch, ich weiß noch nicht genau, wie man das gut aufnehmen kann, also in so einer Vektoridee, wie viele Zeitpunkte man braucht, um sowas dann auch als Aufnahme abzubilden. Aber die Idee ist dann, du könntest eine Reihe von Tonabnehmern wickeln mit unterschiedlichen Mustern, in denen du den Draht führst. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn du bei, also so ein Stratocaster Pickup Single Coil sind so 8100 Wicklungen, so was auch ein Single Coil Tonabnehmer ist, der sehr populär ist, der P90 von 1947 von Gibson, der hat so um die 10.000 Wicklungen. Das heißt schon relativ viel. Und dann kann man sich überlegen, wie sieht es denn aus, wenn ich zum Beispiel den Draht zuerst mal nur nach links mache, dann nur nach rechts mache und zum Schluss in der Mitte und dann die letzten quasi kreuz und quer. Also diese Idee, diesen Draht anders zu wickeln und dann mal zu gucken, was dann sich wahrscheinlich gar nicht mathematisch vorhersehen lässt, was in diesem
Fall passiert. Das wollte ich auch gerade anmerken. Das lässt sich wahrscheinlich überhaupt nicht berechnen. Ne?
Es gibt verschiedene Messwerte, die man da versucht, also um Tonabnehmer zu messen, die aber in der Regel nichts wirklich über den Klang aussagen. So, und hier kannst du mal ein Foto machen. Da haben wir jetzt...
Können wir jetzt mal live gucken, welche Tonabnehmer hier sind?
Ja, also links haben wir eine Telecaster. Ich weiß nicht, ob es ein Original oder eine Kopie ist. Das eine war, glaube ich, eine Squire, das andere war eine Fender, aber es war keine Stratocaster, es war, glaube ich, eine Paranormal. Da gab es mal so hybride Formen. Und ich glaube, das war eine Mischung, muss ich nochmal nachgucken, zwischen Mustang und Stratocaster.
Ja. Und die Frage ist, wie kriegt man dann die Qualität der Wicklung irgendwie dann reproduziert. Also, nee, zumindest erstmal bewertet, bevor du es reproduziert.
Ja, das ist, es gibt die Möglichkeit, es zu messen. Es gibt so verschiedene, also genauso wie ein Klangkörper von einer akustischen Gitarre, gibt es dann so ein Resonanzprofil, mit welcher Frequenz der gewickelte Tonabnehmer am besten harmoniert. Zum Beispiel. Was haben wir hier? Nee, hier haben wir. Ja, wobei, das ist interessant. Mit Tonabnehmer. Also, hier haben wir jetzt auch zwei Leute, die mit Gitarren spielen. Try to give you consolation. Und da ist es jetzt so, ich habe gerade ein Foto gemacht. Der linke, wenn man unter dem Blogpost schaut, auf eigentlich-podcast.de, der hat einen Tonabnehmer mit Magnet und Spule. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich nehme mal an, das ist der von Seymour Duncan, der Woody. Das ist ein Tonabnehmer, den man in das Schallloch macht. Der andere hatte wahrscheinlich einen Piezo-Tonabnehmer oder was ähnliches, der dann eher wie ein normales Mikrofon funktioniert. Im Sinne von, der braucht Luft. Er ist nicht, also auf Piezo-Tonabnehmern ist so, da entsteht durch den Druck entsteht eine Spannung und die Spannung wird dann verstärkt. Das sieht man oft auch, dass es dann eben so einen kleinen Equalizer und ein Batteriefach gibt an der Seite von diesen akustischen Gitarren. Ja, okay, das war jetzt das Anschauungsmaterial unter dem Blogpost. Das ist
schön, wie sich das so gerade gefügt hat. Ne? Ja.
Zurück zum Kondensator. Also wenn wir ein Kondensator, wenn wir versuchen zu erklären, was es eigentlich ist, dann kann sich jeder das ganz gut vorstellen. Wenn man eine Fotokamera hat mit Blitz, ja, dann ist es so, dass ein Kondensator verbaut ist und der saugt sich erstmal von der Batterie ganz viel Spannung, speichert die und wenn man dann den Blitz anmacht, dann wird diese ganze schlagartig das eben freigesetzt im Kondensator und löst den Blitz aus. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein Einsatzbereich von Kondensatoren. Der Kondensator in so einem Kreislauf ist im Prinzip wie ein Reservoir. Wir sagen also erstmal, ich versuche das jetzt alles bildlich darzustellen, wir sagen also erstmal, das ist wie ein Eimer. Das ist nicht ganz wie ein Eimer, wie wir später lernen werden. Aber es ist so, ich habe so einen Strom, den lege ich an. Das ist so ein bisschen wie Wasser in den Eimer. In der Sauna zum Beispiel. Und dann nach dem Saunabad ziehe ich an der Leine und das ganze Ding kippt auf mich drauf. Dann okay. Kommt dieser Blitz raus und das ganze Ding ist wieder leer. Also da läuft Strom rein. Mhm. Dann steht eine Spannung drin. Voll. Die Spannung, wenn man den auch abschneidet, die Spannung wird halt gehalten da drin. Mhm. Spannung wird ja auch oft eben mit Fallhöhe verglichen. Das heißt, ganz oben hängt dann dieser volle Eimer, der so langsam vollgepumpt wurde. Braucht ja auch immer ein bisschen Zeit. Man hört das ja manchmal auch, wie lange der Blitz bieb. Und wenn das Signal erst eine gewisse Tonhöhe hat, dann weiß man, jetzt kann ich den Blitz wieder auslösen. Und dann fällt eben das Wasser aus der Fallhöhe runter, alles auf einmal. Das ist bei Gleichstrom, also wie bei einer Batterie, wo immer Plus Plus ist, immer Minus Minus ist, ist das die Art, wie ein Kondensator funktioniert.
Sorry, ich glaube, wir müssen, hier ist eine Mauer, wir kommen nicht hier drüber, wir müssen durch den Parallelstraßen.
Ah, okay. Jetzt mal ganz am Norden vom
Mauer. So ein bisschen so ein Dead End hier.
Es war gerade so schön ruhig, aber ja. Gut. Zurück in die Wüste. Ein Kondensator ist aber kein Eimer, sondern ein Kondensator kann von beiden Seiten betrachtet werden und in der Mitte ist aber eine Trennung. Also da kann nie Strom durchfließen.
Okay.
Beim Gleichstrom ist so, da kommt der Strom wird da drin gespeichert, aber der fließt da nicht durch.
Ja.
Er ist ein das ist voneinander getrennt. Lassen wir es einfach mal so stehen. Das Spannende ist allerdings, und da wird es dann eben immer schwieriger, sich auch mit diesem mit dieser Wassermetapher auseinanderzusetzen, wenn man den Kondensator jetzt in einem Wechselstrom einsetzt.
Ja.
Also im Gleichstrom haben wir jetzt gerade gelernt, dann lädt er sich auf. Wenn er voll ist, ist er voll. Wenn man den im Wechselstrom einsetzt, den Kondensator, dann passiert das, was ich bei der Gitarre schon vorhin beschrieben habe. Je nachdem, was es für ein Kondensator ist, ist der für scheinbar für manche Frequenzen durchlässig. obwohl ja angeblich kein Strom durchfließen kann.
Ja.
Ja, aber er ist scheinbar durchlässig, weil er konnte ja, wie ich vorhin erklärt habe, wenn man den Kondensator zwischen das Signal und die Masse schaltet, dann zieht der Kondensator die hohen Frequenzen alle ab. Also bestimmte Frequenzen konnten dann scheinbar abfließen. Aber die fließen eben nicht ab, sondern was da passiert, und das finde ich ganz interessant, ist, dass diese Elektronen, also ich bleibe jetzt mal in diesem Wasserding, wir konnten uns bei Gleichstrom noch vorstellen, dass das Wasser in einen Eimer fließt und dann runterplatscht. Aber wir müssen uns das anders vorstellen, wenn wir uns einen Wechselstrom vorstellen. Da müssen wir uns das so ein bisschen vorstellen wie so ein Reservoir. So, vielleicht so ein bisschen wie zwei Luftballons, ja, die miteinander nicht verbunden sind. Aber von der einen Seite kommt immer ein bisschen Luftballon Wasser reingepumpt. Der andere wird leerer, weil es abfließt. Und dann geht es wieder zurück. So schwappt das quasi hin und her.
Ja, verstehe.
Das ist dann dieses Reservoir. Und die scheinen miteinander zu harmonisieren in dieser Wechselstrom. Idee, ohne dass die wirklich einen Durchfluss haben. Aber es ist für bestimmte Frequenzen ähnlich wie ein Durchfluss, weil es eben nicht mehr darum geht, dass das Wasser irgendwo ankommt, sondern dass die Energie abgeleitet wird. Die Energie von bestimmten Frequenzen wird dann gegen Masse abgeleitet. Und solange das schwingen kann, auch wenn kein Strom durchfließen kann, in diesen Frequenzen, dann kann es abgeleitet werden. Und ich habe überlegt, was man so ein Bild machen könnte, wenn man sich überlegt, aber warum funktioniert das nur für bestimmte Frequenzen und für andere wiederum nicht. Und dann ist mir das Beste, was mir eingefallen ist, wenn du dir vorstellst, du hast so einfach so ein, wie so ein kleines Flussbett und da läuft nicht viel Wasser drüber, so kleine Wellen irgendwie, weil es irgendwie ein bisschen windet, ist wenig Wasser drin und dann kommst du mit dem Spaten und nimmst halt einfach so mittendrin mal so einen Schacht auf. Und das Wasser, was von links kommt, muss über diesen Spaten dann so drüber. Aber während das Wasser, diese Tiefe sich auflädt, hören dann auch die Wellen auf in dem Moment. Also dieses Reservoir ist für diese hochfrequenten Schwingungen von dieser Wasseroberfläche
sehr lang gebaut.
Aber es ist nicht sehr gut, oder?
Nee, ich kann das sehr schön vorstellen.
Weil die zweite Vorstellung ist halt eben, und dann ist das Flussbett voll und es sind hohe Wellen. Und dann ist dieser kleine Spatengraben unten einfach, macht keinen Unterschied.
Ja, verstehe.
Das heißt, diese grobe, in Anführungszeichen, große Kohle. Welle, eine andere Frequenz hat, die wäscht dann einfach drüber weg. Und das ist einfach, macht nicht so einen Unterschied wie für die kleine Welle, die durch die neue Untiefe wirklich dann einfach entsorgt wird in gewisser Weise. Und da haben wir natürlich wieder dieses Phänomen verloren, dass da nichts wirklich durchfließen kann, weil der Kondensator nicht fließen kann, aber wir können uns vielleicht sowas vorstellen, wo eben mit diesen beiden Ballons oder Pumpen oder sowas in diese Blase geht was rein und raus und in einer bestimmten Frequenz ist dieses rein raus wie fließen von außen betrachtet und wenn man diese Frequenz trifft, dann ist es in der Tat so, dass die Energie für diese Frequenz auch gegen Masse abgeführt werden kann, obwohl kein Strom fließt, aber die Schwingung und die Energie der Schwingung wird quasi abgeflossen, bevor die dann mit dem Signal rausgegeben wird an den Verstärker.
Okay.
So funktioniert das.
Ja, schönes Bild, ja.
Und der Kondensator und der Tonabnehmer selbst ist halt mit diesem Scatterwound auch so, dass wenn ich die Seite anstoße und dadurch das Magnetfeld beeinflusse, was in der Spule durch Induktion eine Spannung erzeugt, dann ist ähnlich wie oder verwandt mit dem, was mein Vater da mit diesem Steinschneider gemacht hat. In dem Moment, wenn diese hohen Schwingungen dann irgendwie ankommen und bei einer gewissen Form, wenn das Ding halt zu maschinell parallel gewickelt ist, hat das den Effekt, dass durch diese parallele Wicklung, scheinbar maschinelle Wicklung, das funktioniert wie ein Kondensator, der dann eben diese hohen Frequenzen in sich selbst aufnehmen kann, in sich selbst ausgleicht und sozusagen nicht mehr weitergibt. Weißt du, was ich meine? Also der schwingt quasi, der Kondensator, das ist ein Kondensatoreffekt in der Spule selbst, der die hohen Schwingungen, die induziert werden, einfach schluckt und gar nicht mehr weitergibt eben an den Rest und auch nicht zum Schluss an den Verstärker.
Okay, ja.
Das ist das.
Und das alles geht wieder aufs Klangbild.
Das geht alles wieder aufs Klangbild, ja.
Und da ist wieder so eine Magie drin, die du aber nicht so richtig auflösen kannst, ne?
Ja, das finde ich eben so, wenn man mal drüber guckt, und man ist gerade noch rot, Wenn man nochmal drüber guckt, die Situation in der Beschreibung eben ist halt, auch wenn man so Foren liest, dann ist es halt wirklich magisch. Ja, 1954, und da war das alles noch mit der Hand und so weiter. Dann gibt es aber auch für Gibson, die schon immer mit Maschinen gearbeitet haben. Die hatten aber dann trotzdem, da wurden auf den Pickups wurden dann in Initialen noch vermerkt, wer den gewickelt hat und welchem Jahr und sowas. Das heißt, da ist es dann auch so, dass es dann wohl eine...
So wie die Münzprägung dann auch immer so, ne, wo das Jahr heißt und dann nochmal Buchstaben für die Stadt, wo das geprägt
wird. So in der Art, genau. Und da ist es dann unter den Geeks ist es dann so, dass wenn man von einer gewissen so und so aus dem 52, 53, da hat die einfach, wenn man das nachmisst, hat die einfach den Fuß ein bisschen länger auf der Nähmaschine gehalten und da hat sie ein paar Wicklungen mehr gemacht und dadurch hat das Ding so ein bisschen mehr Mitten und so ein bisschen mehr Rums als die anderen. Ja, das heißt aber, da wird dann eben geguckt, wirklich auch wie der Mensch da nochmal reingerechnet wird in dieser Wahrnehmung. Ne? Also nicht nur, dass wir es hören.
Aber du sagst eben, du hast angesetzt, ja, wenn man den Foren glaubt, dann denkt man, da ist eine Magie drin, aber...
Ja, aber es ist natürlich so, dass... bei den Kondensatoren gibt es generell auch eine Magie, weil da angeblich bestimmte Kondensatoren andere Einflüsse haben. Ne? Du kannst dir vorstellen, wie bei der Spule von meinem Vater da unten, wenn ich jetzt da eine Spule mit 10 Windungen mache, mit 50 Windungen, mit 100 Windungen, das muss doch irgendwie einen Unterschied machen, wenn keine Windung auch einen Unterschied macht. Und ähnlich wird dann auch da argumentiert, dass bestimmte Materialien bei bestimmten Sachen, dass die halt dann irgendwie anderen Attack haben, mehr in der Lage sind, schneller was aufzunehmen oder eben nicht aufzunehmen. Aber wenn man das wirklich dann mit den Ohren misst und es gibt also einen Podcast von einem Gitarrenbauer auch, kann ich mal verlinken in einer Episode, wo er erklärt, der hat mal für seine Kunden hat er mal so ein Gerät gebaut, wo man so einen Knopf dreht und der schaltet unterschiedliche Kondensatoren ein. Ne? Und dann kann man gucken, ob man einen Unterschied hört. Und
aber es ist ein Relais, es ist kein stufenloser.
Nee, es ist manuell, es ist mal klick, 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 klick. So, ne? Okay, du kannst sagen, was klingt besser. So, ne? Und da meinte er, haben die Leute keinen Unterschied gehört. Ja. Aber es ist auch eben wieder das Paradox. Also meine erste E-Gitarre, die ich hatte, die habe ich ja selber gebaut aus einem Gitarrenhals, von dem mir aus dem Musikhaus Crusius einer geschenkt hat. Ich habe gesagt, der liegt hier rum, kannst du haben. Und das war auch eine Telecaster-Kopie dann quasi. Und habe ich dann einfach einen Körper mit der Stichsäge ausgesägt, das rangeschraubt und dann war es meine erste Gitarre. Und dann meinte der vom Crusius, und das ist mir so stecken geblieben, und meinte, naja, aber kann jetzt auch nicht sagen, ob das eine gute Gitarre ist oder nicht oder so. Aber ist ja auch irgendwie egal, weil entweder jemand kann gut spielen, dann klingt es auf einer Scheißgitarre gut oder kann halt nicht gut spielen, dann klingt auch die beste Gitarre scheiße. So, ne? Und irgendwo dazwischen ist ja auch noch eine Wahrheit. Ne? Ja. Ist es jetzt wirklich relevant, dass wenn du eh alles auf 10 hast, dass der Kondensator, den du da verlötest, kein 5-Cent-Kondensator aus China ist, sondern ein 50-Dollar-Kondensator aus Michigan oder sowas. Oder ist es irgendwie nicht auch interessant, wie gut du spielen kannst und was du für einen Verstärker dahinter hast, in welchem Raum du spielst, mit welchem Mikro du es abnimmst. So, ne? Also da gibt es halt eben viele Punkte, an denen...
Ja, ich glaube, es hat sich so aus, es ist so ein Biotop für Geeks dann in den 70ern und da habe ich ganz viele irgendwie so wahrscheinlich das mehr oder weniger halbwissenschaftlich untersucht und dann sind halt so Kombinationen hängen geblieben und je nachdem, wie tief du dann in der Materie bist oder warst, kannst du halt damit was anfangen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da viel irgendwie so up to 11, ne?
Ja, und das ist halt dann das Interessante, wenn man jetzt, weil die andere Folge, die ich dann hier noch wahrscheinlich verlinken könnte, wo ich da nochmal mehr über die unterschiedlichen Entwicklungen und Typen und sowas gesprochen habe. Das Interessante, da finde ich jetzt diese Reproduzierbarkeit. Ne? Und da gibt es halt eben dann auf dieser magischen Ebene jetzt die Möglichkeit, du kannst es nicht reverse engineeren. Du kannst jetzt nicht sagen, ich wickel den ab und bei jeder der 8000 Umdrehungen gucke ich, wo das Kabel anfangs war und dann Ende ist, das messe ich und dann wickel ich es nach. Könnte man theoretisch vielleicht auch machen. Aber diese
Kamera neben eine Nähmaschine auf anderen Kurs und dann, dann hast du einen Raspberry Pi mit einer thermalen Kamera.
Irgendwie so, aber dann sind die Dinge halt auch noch in Wachs getaucht und dann...
Ja, ah ja, okay, dann hast du
natürlich einen Punkt. Das ist schwierig, aber auf jeden Fall, oder manche sind auch mit Epoxidharz wirklich eingeleimt, die neueren. Aber man kann es andersrum machen, man kann eben jetzt anfangen und kann natürlich mit Maschinen auch diesen Verlauf des Aufspulens kann man dann irgendwie aufzeichnen, kann den dann auch reproduzieren und kann halt da gucken, welche gleichen Materialien einsetze. Ich habe jetzt mal 10 gemacht, welcher klingt am besten, welches Wickelding war das?
Hast du schon?
Nee, ich habe nicht, das war jetzt ein fiktiver Mensch, der sagt, ich habe mal 10 gemacht. Da kann man es reproduzieren. Das andere, was jetzt von der Firma Fishman heißen die, was die gemacht haben, die gehen einen anderen Weg. Die haben gesagt, okay, wir müssen das kontrollieren, was wir kontrollieren können. Und das Wickeln kontrollieren die insofern, als dass die das auf Platinen haben. Die haben dann keine Spule mehr so mit Kupfer und Magneten gewickelt, sondern die haben eine Platine. Diese Platinen haben ganz, ganz, ganz dünne Schichten. Und auf jeder Platine ist ein Ring von so einer Spule. Dann geht es nach oben, nach unten. Dann wird oben drüber die Spule auf der nächsten Platine, unten drunter die Spule auf der anderen Platine damit verbunden, sodass die eine absolute Kontrolle über die Platine haben, die de facto vielleicht die langweiligste, maschinellste Spule ist, die man so herstellen kann.
Ja.
Aber dadurch, dass die es so herstellen, wissen die immer genau, mit was für einem Signal die arbeiten.
Okay.
Und die sind dann so in Anführungszeichen modernen Weg gegangen und hängen dann hinten dran wiederum so neuere technische Möglichkeiten im Vorverstärker, wo man dann unterschiedliche Kleinqualitäten reinrechnen kann. Die nennen es dann Voice 1 und Voice 2. Also sie haben dann 2 bzw. bei manchen Tonabnehmern 3 voreingestellte Soundprofile.
Okay.
Und die werden eben aus diesen ultrakontrollierten Platinspulen gepaart mit einem perfektioniert für diese Spule hergestellten Algorithmus als Signal ausgegeben.
Ah, okay.
Also da bist du, ich weiß nicht, wie viel digital, wie viel analog. Ich denke schon, dass da digitale Effekte mit drin sind. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es ohne geht. Aber das ist dann so eine Möglichkeit, im Sound zu kontrollieren. Der andere wäre eben zu sagen, ich möchte diese künstlerische Hand von der Frau von 1953 aus der Gibson-Fabrik irgendwie nochmal nachmachen. Und wenn ich dann endlich einen habe, der genauso klingt, dann habe ich endlich auch aufgezeichnet, wie viel Windung und wie die halt geführt wurden.
Ja.
Und das Dritte, was ich halt eben auch noch meinte, fand ich halt interessant, diesen Alumitone Tonabnehmer, der anders macht, der sagt halt, wir haben eine komplett kontrollierte Trafo-Wicklung. Mhm. Das sind also ein Transformator, sind ja auch einfach nur 2 Schwingkreise und verbunden eben mit einem Stahlring quasi, der bei der durchgeht. Und wenn du dann in einem, also die sind dann symmetrisch, wenn du in einer Seite mit wenig Energie ankommst, kommt recht auf der anderen Seite viel Energie raus oder umgekehrt. Mhm. Ne? Wenn du mit viel ankommst, mit wenig raus, kannst du reduzieren oder stärker machen. Und die arbeiten halt damit, dass sie das Ding kontrolliert maschinell reinstellen und dann auch eben nur diese eine Schleife aus Aluminium mit dem Magneten hergestellt haben, um dieses Initialsignal komplett zu kontrollieren. Ne? Und diese Tonabnehmer, ich wollte mal einen auch im Internet günstig gebraucht ersteigern, aber dann habe ich eben auch wieder gedacht, so, ach, muss das sein? Aber was ich halt spannend daran finde, ist auch da der Versuch, das zu optimieren, was man kann, und das andere zu standardisieren, zu sagen, ich kann immer diese Trafospule maschinell hergestellt bekommen. Ich muss jetzt gucken, dass ich diese erste Windung und den Magnet, dass ich das halt so einstelle, dass ich das Ding dann wirklich auch reproduzierbar herstellen kann.
Okay.
Und diesen magischen Faktor minimiere. So. Das sind so die 3 Dinge, die mir dazu einfallen.
Ja,
und diese Dinge beschäftigen mich gerade. Ich möchte anfangen, auch selber welche herzustellen. Ich habe eine Idee für einen 3-Spulen-Tonabnehmer.
Und diese Schaltpläne, die auf deiner Netzseite sind, das hat jetzt nichts damit direkt.
Nee, das sind die ersten Sachen. Also es gibt ich hatte da eher so Schaltung nochmal veranschaulicht, weil ich halt Es gibt ganz viele Menschen, die einfach ins Netz gehen und sich dann irgendwelche Schaltungen, wie kann ich zum Beispiel einen Hamburger Out-of-Phase machen oder das Single-Coil-200mm Out-of-Phase schalten und das dann halt zusammenlöten und dann Klick-Klick machen und dann klingt es auch irgendwie anders, dann wird schon richtig sein. Und ich hatte versucht, jetzt auf meiner Webseite so ein bisschen das nicht wirklich zu animieren, aber dass man diese unterschiedlichen Positionen, dass so ein bisschen den Fluss, ja, den Signalfluss, wie der mit der Schaltung verändert wird, dass du den so ein bisschen darstellst. Weil das ist, ich mag das sehr, also das ist auch wie so ein, das ist wie so Rubik's Cube. Ne? Du hast einerseits diese Bilder von Strom und Eimern und so weiter und so fort, da kann man sich so einen Kreislauf ganz gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben die Notwendigkeit, mit mechanischen Schaltern so bestimmte Situationen herzustellen, wo man komplexe Umverdrahtungen mit relativ einfachen Schaltern hinkriegen muss, was dann auch dazu führt, dass man, ja, da muss man ganz schön Hirnschmalz reindrücken. Das habe ich so ein bisschen vorgebaut. Aber ich denke auch, dass ich diesen Tonabnehmer, also ich bin natürlich dann auch ein bisschen eitel, wenn er total scheiße klingt, dann mache ich es nicht. Oder, aber die Idee finde ich ganz gut, die ich habe. Und wenn das irgendwie präsentabel ist, dann werde ich das wahrscheinlich auch open sourcen, weil ich werde sicherlich nicht die, wahrscheinlich hängen erstens sowieso 100.000 Patente an irgendwelchen Schwingungskreissachen. Aber das andere ist halt, ich würde mich halt freuen, wenn es gemacht wird. Und die Idee, dass ich jetzt dann in den wenigen...
Wenn du nochmal was dazu beitragen kannst, das reicht dir dann.
Ja, oder irgendwie so, das würde mich halt irgendwie freuen, wie wenn du ein Lied singst und jemand findet es gut und singt es auch. Ne? Und dann kann man sich entweder ärgern, weil es das eigene Lied ist, oder sich freuen, dass es jemandem gefällt.
Ja, spannend. Also, Mitch, vielen Dank. Ich hab mich bemüht, dran zu bleiben.
Hat es geklappt?
Ja, ich finde es auch spannend. Ja.
Ja, das, ich werde
mein Puls ist nicht ganz runtergegangen.
Auf der Website auch Votings machen.
für den
Anwarflow von 0 bis 10. 10 heißt.
Ich glaube, ich habe schon die richtigen Nachfragen gestellt. Die Bilder finde ich auch so sehr gefügig und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen was verstanden davon. Zumindest möchte ich dir danken für die offene und ehrliche Art, für die Insights in deiner Werkstatt, das Verraten deiner Business-Ideen. Nein, aber ich finde es echt spannend, auch wenn ich das nicht immer so ausgestrahlt habe. Aber ich bin dran und ich freue mich, wenn wir das erste Konzert auf eigentlich Podcast
mit dem Three Expanse.
Ja, dann gehen wir nochmal in den Mauerpark. Und dann stellst du dich da hin und dann ist deine Folge einfach nur so ein paar von den Stücken. Ja. Und die so wahrscheinlich total metamäßig werden.
Ich kann da hingehen. Ey, klingt schon ganz gut, was du da machst, aber hier, ich habe mal was mitgebracht. Willst du das mal probieren? Und nein, ist nichts zum Rauchen, sondern für deine Gitarre. Das wäre so Mauerpark-kompatibel.
Okay, das war eigentlich Podcast Episode 52. Und mehr erfahrt ihr dann auf eigentlich-podcast.de. Da wird Mitch auch sein Kuckuckcaster-Projekt verlinken. Und einiges mehr, was zu dieser Folge noch passt. Okay, ich sag
mach's gut.
Tschüss.
Danke.
Bis in 14 Tagen.
Tschüss.